So, guten Morgen miteinander. Heute ist der letzte Gottesdienst im Jakobus. Ich weiss, einige von euch sind ganz froh, dass es fertig ist. Ich habe gehört, einige von euch haben gesagt, ja, wieso denn so lang in diesem Brief und so lang da drin? Sorry, Kollege, ich habe nichts dafür, ich habe den nicht geschrieben, dass der so lang geworden ist. Der hat jetzt nur mal 5 Kapitel und ich glaube, es ist ja gar nicht so schlecht, einfach zwischendrin mal dranbleiben an einem Thema. Also ich merke auch uns total gut als Pastoren, nicht gerade immer von einem Text in den nächsten hineingumpen, sondern wirklich einmal dranbleiben an einem Thema. Andere von euch haben die Frage gestellt, ja, sind wir denn als Gemeinde wirklich so schlimm? Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich schon nicht so, dass all die Probleme, die in dieser Gemeinde, oder Jakobus sie schreibt, vorkommen sind, dass die jetzt alle gerade eins zu eins bei uns in der Gemeinde wären. Da im Quart. Also ich habe einmal nicht den Eindruck, dass es so ist. Aber ich denke, der Brief steht nicht umsonst im Neuen Testament. Das hat schon auch seinen Grund, weil ich glaube, dass all das, was den Christen damals passiert ist, uns passieren kann. Und vielleicht habt ihr euch auch wiedergefunden beim einen oder anderen Thema. Also mir zumindest geht es so, dass ich mich schon wiederfinde. Natürlich nicht in der Gesamtheit von dem Brief, aber doch in einzelnen Punkten. Und darum glaube ich, der Brief hat eine ganz wichtige Botschaft auch für uns. Was schreibt man an einer Gemeinde, die in akuter Verfolgung drin ist? Das ist ja schon die Frage, die hinter dem Brief steht. Eine Gemeinde, die sich mit Problemen und Angriffen von außen konfrontiert sieht, wo viele denunziert werden, von den Nachbarn verklagt, von den Heimen vertrieben sind, wo übermächtige Feinde da sind. Ich glaube, so einer Gemeinde probiert man natürlich Mut zuzusprechen. Das ist ja klar. Eine Gemeinde, die leidet, eine Gemeinde, die schwer hat, Christen, die verfolgt sind, die probiert man ermutigen und der Jakobus probiert das auch. Aber ich glaube, ihr habt gesehen, bevor dass er überhaupt Mut machen kann, muss er mal in die Gemeindesituation, so wie sie jetzt ist, hineinreden. Und die Situation in dieser Gemeinde war total desolat gewesen. Die Anfechtung und die Verfolgungssituation haben dazu geführt, dass die Gemeinde innerlich zerstritten, gespalten und zerrüttet war. Da war Neid da, da war Missgunst da, da hat es Positionskämpfe gegeben innerhalb der Gemeinde. Und ein echtes Miteinander war fast nicht mehr möglich gewesen. Und das ist das, was bei diesem Brief eigentlich so fest erstaunt auf den ersten Blick. Wir haben ja oft das Gefühl, wenn man angefochten wird, so wie vorher die da auf der Bühne, Katrin, wenn man geschupft wird, dann sucht man zuerst einmal die Nähe zu anderen, dann hebt man zusammen. Aber das ist eben nicht so. Oftmals ist es ganz anders. Einer schupft einem und man fängt an zu schimpfen. Zuerst gegen den, der einen geschupft hat, aber nicht spät auch gegen die anderen. Und dann ist auf einmal der die Schuld, der mich nicht schön gestützt hat, dass ich stolpere. Und man lässt seinen Stress und der, der einem Druck macht, an den anderen aus. Und es gibt ein Buff. Ein Buff in der Gemeinde, wo die Ursache eigentlich außerhalb der Gemeinde liegt. Genau das ist da passiert. Man hat angefangen, hinten nur schlecht zu reden über andere. Man hat angefangen, die Reichen vor den Armen bevorzugen. Der Glaube ist, hat sich erschöpft, die frommen Worte ist eine reine Farce geworden. Die Christen haben ihre Sicherheit und ihre Zufriedenheit im materiellen Reichtum gesucht, statt bei Jesus. Man merkt das, es ist drunter und drüber gegangen. Bevor der Jakobus darum ermutigen kann, muss er den Christen ernsthaft ins Gewissen reden. Er will sie ermutigen, an Jesus festzuheben und im Glauben dran zu bleiben. Aber bevor dann er das kann, muss er die Missstände ansprechen, die in der Gemeinde herrschen. Und er macht das in 3 Kreisen. Er macht das, indem er zuallererst sagt, sind schnell zum Hören. Hört auf das, was Gott euch sagt. Sind langsam zum Reden. Passet auf. Wie ihr übereinander redet, passet auf, was ihr miteinander mit der Zunge macht. Tönt nicht murren, tönt nicht seufzen übereinander, das ist nicht richtig. Und sind langsam zum Zorn. Passet auf, wie ihr miteinander umgeht. Projiziert eure Unzufriedenheit nicht in anderen hinein und macht nicht den anderen verantwortlich dafür, dass es euch nicht gut geht. Es gibt ganz einen Haufen Ausleger, die sagen, der Jakobusbrief sei eine sogenannte Paränese, sagt man dem in der Theologie. Der Jakobusbrief sei eine lose Aneinanderreihung von gut gemeinten Ratschlägen fürs Miteinander in der Gemeinde und fürs Christsein ohne inhaltliche Zusammenhänge. Also ähnlich vielleicht, wie wir das Buch der Sprüche anschauen können. Einfach eine Reihe von guten Sachen, die er der Gemeinde sagt. Ich glaube, zusammen mit anderen, dass das nicht so ist. Sondern ich glaube, dass der dreifache Rat sind schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Dass das gliederig ist vom ganzen Brief. Und dass tatsächlich sich der Brief letztlich um die drei Bereiche herum drüllt. Ich hoffe in dem Zusammenhang, dass ihr das auch gesehen habt. Und wenn euch nichts bleibt von all unseren Predigen, wenn ihr alles vergessen, was wir gesagt haben, wenn ihr das Ganze auch nicht wirklich gut gefunden habt, stört uns das überhaupt nicht, der Frank und mich. Wenn ihr wenigstens das behaltet, sind langsam zum Reden, langsam zum Zorn und schnell zum Hören. Wenn euch das geblieben ist, habt ihr schon viel mitgenommen. Und wenn ihr mitgenommen habt, dass es nicht sein darf, dass meine eigene Unzufriedenheit, dass ich die auslasse an anderen. Wenn ihr das auch mitgenommen habt, habt ihr viel mitgenommen. Von dieser Überzeugung, dass der Brief ein Ganzes ist und auch als Ganzes muss gesehen werden, kommt auch meine Auslegung zum letzten Abschnitt von dem Brief, den wir miteinander heute anschauen, Jakobus 5, 12 bis 20. Der Text wird oft als eine generelle Anordnung über das Gebet der Ältesten verstanden. Also, dass Jakobus da ganz generell etwas über den Dienst der Ältesten in der Gemeinde sagt, über das sogenannte Krankengebet. Und auch da wieder, ihr werdet x Ausleger finden, die auch in die Richtung den Text auslegen. Ich glaube, dass man den Text nicht isoliert darf lesen. Jakobus 5, 12 bis 20 ist eingebettet in das Ganze inne vom Jakobusbrief. In die ganze Situation, in der der Brief geschrieben ist, in das ganze Durcheinander in der Gemeinde, in das ganze Buff in dieser Gemeinde inne, schreibt der Jakobus den Text. Und ich glaube darum auch, dass der Text seine Kraft und seinen Impact, den er hat, dass der erst zum Tragen kommt, wenn man ihn eingebettet sieht, in die ganze Situation vom Jakobusbrief. Und darum bitte ich euch jetzt, wenn ich euch den Text vorlese und auch wenn ihr bei der Predigt zulässt, tönt den Text nicht einfach rausnehmen aus dem Jakobusbrief. Denkt nicht, jetzt gäbe es einmal mehr eine Predigt über das älteste Gebet, wie ihr es vielleicht schon oft gehört habt. Sondern behaltet im Hinterkopf, in welcher Situation Ihnen der Text geschrieben ist. Sicher nicht falsch, wenn die Ältesten über Kranken beten. Das ist richtig, das befürworte ich auch. Aber ich glaube nicht, dass das Erste ist, was Jakobus sagt. Lasst mal auf den Text. Der Jakobus will nämlich den Christen sagen, hebt fest, steht zusammen, hebt zusammen, denn das ist letztlich das Einzige, was euch bleibt, wenn ihr verfolgt werdet. Ich lese euch den Text vor. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht in Heuchelei fallt. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand schwach unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Schwachen retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Was ist wichtig für Christen, die unter Druck stehen? Was ist entscheidend für eine Gemeinde, die Verfolgung erlebt? Das Lernen zusammenheben. Das Zusammenstehen. Und darum ist das Erste, was der Jakobus ihnen sagt, heben zusammen in Zeiten der Not und sind wahrhaftig miteinander. Wenn wir in unserem Christsein durch Krisen gehen und Nöte erleben, dann sind die einzigen Menschen, die wir haben und die uns zur Seite stehen, die in der Gemeinde. Dann sind die in der Gemeinde, dann ist die Gemeinde der Ort, wo ich meine Nöte teilen kann, wo meine Lasten mit mir mitgetragen werden und wo ich Hilfe bekomme. Aber damit das möglich ist, muss man zusammenheben. Und das ist etwas, was die Empfänger vom Jakobus eben gerade nicht mehr gemacht haben. Sie haben nicht mehr zusammengehebt. Neid, Streit, Eifersucht, Geltungsdrang, das Leben im Ego-Trip, Machtdenken, Positionskämpfe in der Gemeinde, das hat ein Klima von Misstrauen gegeben, wo man nur noch in Lager gedacht hat. Wer ist für mich? Und wer ist gegen mich? Wer sieht es so wie ich? Und wer sieht es anders? Wer ist auf meiner Seite? Wer ist auf der Seite der anderen? Das war die Stimmung in der Gemeinde. Das Verhältnis zueinander war gespalten, zerrüttet, sagt der Jakobus im Kapitel 3, Vers 16. Und nachdem er da alles angesprochen hat in seinem Brief, ihr habt ja die Predigten alle gehört, kann er jetzt dem Empfänger sagen, Kollegen, hebt zusammen. Stehen zusammen. Kämpft miteinander. Der Paulus schreibt im Philipperbrief etwas ganz Ähnliches. Er sagt dort im ersten Kapitel vom Philipperbrief, wandelt würdig des Evangeliums, damit ich, ob ich nun komme und euch sehe oder ob ich abwesend bin, damit ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele gemeinsam für den Glauben des Evangeliums kämpft. Lasst euch nicht von den Widersachern erschrecken. Für sie ist es ein Beweis des Verderbens, für euch aber eures Heils und das von Gott her. Was ist notwendig, damit Christen zusammenheben? Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, wenn man zusammenheben will, ist, dass man sich aufeinander verlassen kann. Dass man sich aufeinander verlassen kann. Es braucht Vertrauen. Zum Zusammenheben können, muss man wissen vom anderen, dass er ehrlich und wahr ist. Darum sagt Jakobus im Vers 12, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei irgendeinem anderen Eid. Es sei euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht in Heuchelei fallt. Es gibt Bibeln, die da übersetzen, damit ihr nicht in ein Gericht fallt. Ich denke aber, dass vom Griech, von den griechischen Texten her, wo wir verschiedene Lesarten haben, dass das Wort Heuchelei da das Richtige ist. Weil Heuchelei hat es in dieser Gemeinde einen ganzen Haufen gegeben. Da ist gespult worden um Macht und Positionen. Man hat Allianzen geschmiedet innerhalb der Gemeinde, damit man die eigenen Pläne können durchsetzen konnte. Und das führt dazu, dass man sich nicht mehr trauen kann in der Gemeinde. Man vertraut sich nicht mehr. Und in so einem Klima hinein, da kommen ganz schnell Beteuerungen. Ich sage dir im Fall, ich schwöre dir im Fall, es ist wahr, wenn ich dir erzähle. Nein, kannst du mir wirklich glauben? Ich schwöre das. Aber wisst ihr, wer schwören muss, damit man ihm glaubt, dem seine Glaubwürdigkeit hat schon lange gelitten. Und das Vertrauensverhältnis ist nicht mehr gegeben. Wenn man in Zeiten der Not zusammenhängen will, dann braucht es Vertrauen. Dann muss man wissen, der andere ist wahr mit mir. Dann muss man wissen, das, was der andere sagt, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Und der steht zu seinem Wort. Und Leute, in der Gemeinde muss das gegeben sein. Wenn man sich in der Gemeinde nicht mehr vertrauen kann, wem will er denn noch vertrauen? Wem soll ich mein Vertrauen noch schenken? Wenn nicht denen, die auch an Jesus glauben und mit mir unterwegs sind. Wenn das Vertrauen stimmt, auf der anderen Seite, dann ist es ganz natürlich, dass ich darf und kann, da wo ich Not habe, da wo ich schwer habe, mit anderen teilen und ich weiss, die stehen zu mir in meiner Not. Die stehen zu mir. Die sind mit mir, nicht gegen mich. Genauso natürlich, wie dass man betet, wenn es einem schlecht geht und wie dass man Gott Danke sagt, wenn es einem gut geht. Genauso natürlich wird es dann, dass man anderen teilen kann, wie es einem geht. Wenn man Not hat, wenn man schwer hat. Darum sagt der Jakobus im Vers 13, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Ist jemand guten Mutes, dann soll er Psalmen singen. Zu beten, wenn man Schwierigkeiten erlebt und Gott Danke zu sagen, wenn man Gutes erlebt, das ist natürlich für Christen. Schönes und Schweres vor Gott bringen ist selbstverständlich. Und genauso selbstverständlich sollte es sein, dass man in der Gemeinde die Lasten gemeinsam trägt. Aber in dieser Gemeinde ist das nicht mehr gegangen. Habt ihr das Gefühl, da hätte einer noch erzählt, dass er ein Problem hat? Was wäre in dieser Gemeinde passiert, wenn ein Führer gestanden wäre und gesagt hätte, ich habe im Moment gerade schwer mit dem und dem? Habt ihr das Gefühl, er wäre getragen worden? Also wenn ich den Brief lese, habe ich den Eindruck nicht. Ich habe im Gegenteil das Gefühl, der wäre zerrissen worden in der Luft. Der wäre ein super Opfer gewesen. Auf dem hat man rumgekackt bis zum Deinümen. Und wisst ihr, da ist etwas ganz, sorry, wenn ich das wieder sage, das ist etwas ganz Typisches, auch wieder für die Kirche. Jemand hat einmal gesagt, die Kirche ist die einzige Armee, die ihre Verwundeten erschießt. Hat etwas. Statt dass man auf denen, die schwer haben, statt dass man denen, die schwer haben, hilft, hackt man auf ihnen herum und macht es noch mehr fertig. Und trampelt und überhebt sich übers. Nicht bei uns. Nicht bei uns. Hoffentlich nicht bei uns. Ich weiß es nicht. Ich kenne euch viel zu wenig, darum kann ich das so sagen. Hoffentlich nicht bei uns. Darum habe auch ich die Predigt und nicht der Frank. Weil ich euch ja nicht kenne, oder? Ich geniesse den 60% Bonus, das glaubt ihr gar nicht. Aber ich weiß um Situationen, wir haben das auch erlebt in Gemeinden, wo das so war. Und da kann es nicht sein, oder? Ihr braucht die Gemeinde, sagt der Jakobus. Und so natürlich, wie ihr eure Sorgen und Nöte mit Gott teilt, so natürlich sollte es sein, dass ihr eure Schwachheiten und Schwierigkeiten miteinander teilt. Das ist der Punkt, wo der Jakobus drauf raus will. Und jetzt kommt die grosse Frage. Wenn es ums Zusammenheben in der Gemeinde geht, warum sagt der Jakobus denn in dem Text? Erstens, dass die Ältesten sollen über jemanden, der schwach ist und Not hat, beten. Warum sollen da die Ältesten machen? Ich meine, da könnte ja jeder in der Gemeinde auch. Aber warum sollen es die Ältesten sein? Zweitens, was soll das komische Salbe mit Öl? Die Schmiererei da. Und warum? Drittens, warum muss der Schwache die Ältesten rufen? Warum muss die Initiative vom Schwachen ausgehen? Ich gehe davon aus, die Gemeinden, die Jakobus da schreibt, das sind wie damals üblich Hausgemeinden gewesen, kleine Gruppen. Da hat man sich gekannt. Da hat es noch keine 60% Pastoren gegeben, die vom Wallis eingeflogen worden sind und nicht gewusst haben, wie die Gemeinde wirklich ist, wo es Predigen zu ihnen. Da hat man die Gemeinde noch gekannt, das sind eben noch Zeiten gewesen. Da hat man die Gemeinde gekannt, aber warum muss, da hat man ja gewusst, da ist ein Schwach. Warum muss jetzt der in seiner Schwäche ihnen noch den Ältesten rufen? Wäre doch viel schlauer, wenn die von sich ausgängten. Die Antwort auf die Frage liegt meines Erachtens eben in der speziellen Gemeindesituation, die die Empfänger erleben. Wenn ihr euch vergegenwärtigt, wie es ausgesehen hat in dieser Gemeinde, Streit, Missgunst, Leute, die sich als Weise angeschaut haben und wollten Lehrer werden in der Gemeinde, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das Verhältnis der Einzelnen zur Gemeindeleitung ausgesehen hat. Ziemlich desolat. Meiner Erfahrung nach äußert sich die Unzufriedenheit, die der Einzelne gegenüber der Gemeinde hat, nämlich in den allermeisten Fällen in einer Unzufriedenheit gegenüber den Ältesten. Immer. Vor allem gegenüber den Ältesten, die meistens vorne stehen. Das sind in unserem Kontext Pastoren. Das kann aber auch ein Ältester sein, der irgendeine Verantwortung hat in der Verkündigung und Leitung und wo viel da vorne steht. Meistens, wenn Gemeindeglieder ein Problem haben mit der Gemeinde, schimpfen sie früher oder später über Gemeindeleitung. Habe ich recht? Ist es so? Ist es so? Nicht bei uns. Aber anderswo. Die Vorwürfe, die man in so einer Situation der Ältesten macht, die sind vielfältig. die fangen irgendwo an bei, die Ältesten tun zu wenig, sie kümmern sich zu wenig um uns, bis hin zum Wunsch, man sollte die GL durch bessere, durch kompetentere Lehrer ersetzen oder wir sollten einen anderen Pastor haben oder andere Pastoren haben. Und das, ja, ihr kennt das alles. Wie sich das beim Jakobus geäussert hat, wissen wir nicht. Aber es ist meistens so, dass die Ältesten unter Beschuss kommen. Wieso weiss ich das? Erstens, weil ich selber oft genug zur Projektionsfläche gemacht worden bin. Nicht von euch, aber von anderen. Ich kenne die Sprüche alle. Am Sonntagmorgen sollte der Pastor eine Krawatte anlegen. Wisst ihr, da ist mir so etwas von gleich, was der Pastor am Sonntagmorgen anlegen sollte. Das interessiert mich einfach nicht. Ich bin ich und wenn er mich will, müsst er mit mir leben ohne Krawatte. Ist einfach so. Ich muss euch auch anschauen am Sonntagmorgen. Und die meisten von euch haben auch keine Krawatte an. Oder dann wird gesagt, ich mag mich erinnern, in einer Gemeinde, wo wir waren, habe ich mal auf der Kanzel gesagt, so ein Seich. So ein Seich. Und dort, wo ich herkomme, im Rintel, ist jetzt da wirklich nichts Schlimmes. Wenn man das sagt, das ist einfach ein Kabis oder ich weiß nicht, wie man Wärmbier sagt. Dann ist eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, Seich sagt man nicht auf der Kanzel, das ist ein saumässig Wüstwort. Und ich bin zusammengezuckt, wo die gesagt hat, saumässig. Ich habe gefunden, das ist ein Wüstwort. Weil das gibt es in meinem Dialekt nicht, oder? Aber ich weiß noch da, oder? Also, und ich habe hier gewusst, irgendwie wird es wohl immer so sein, dass ich es nicht allen recht machen kann. Mit dem muss ich leben. Aber ich kenne da die Ansprüche, die man einem stellt. Darum weiss ich um die Unzufriedenheit, die man einfach zurücklässt als Prediger. Ich weiss aber auch darum, weil ich selber um mindestens zwei Situationen weiss, wo ich der war, wo seine Unzufriedenheit auf eine Leitung projiziert hat. Während dem Theologiestudium haben meine Frau und ich, wir haben so Mühe gehabt nach dem ersten Jahr mit der Leitung unserer Bibelschule. Wir haben rebelliert, wir haben aufbegehrt. Wir haben nichts mehr Gutes gesehen an den Lehrern. Wir haben nichts mehr Gutes gesehen an dieser Schule. Wir haben gesagt, was machen wir überhaupt zu Brake? Und das ist doch alles komplett daneben und überhaupt, wie die sind. Und plötzlich haben wir während dem Unterricht in der Missiologie einen Vortrag über Kulturschock. Jemand hat uns erzählt, wie sich ein Missionar fühlt, der irgendwo in Kenia oder in Asien ist, wenn er in einer fremden Kultur ist, wie es ihm dort geht, wenn er anfängt, alles schlecht zu reden an dieser Zielkultur, wo er jetzt ist, eben in Afrika, und wenn er anfängt, alles aus der eigenen Kultur zu verherrlichen, es ist alles viel besser zuhause. Und plötzlich haben Claudia und ich uns angeschaut und wir haben gesagt, wir haben einen Kulturschock. Vielleicht sagen wir jetzt, ja, wir sind ja nur in Deutschland gewesen. Gehen mal 3 Jahre auf Deutschland, Kollege. Ich sage euch, das ist völlig anders dort. Und vor allem das Schlimme ist, wir haben gemeint, dort ist es wie die Schweiz. Weil da kennen wir ja alles, oder? Aus Derrick und der Alte und Tatort und überhaupt. Ja, so deutsches Fernsehen, oder? Das kennst du ja alles. Und wir haben gemerkt, das ist komplett anders. Und wir sind so unzufrieden gewesen mit dem, was dort passiert. Und wer war die Schule gewesen? Die Lehrer auf der Bibelschule. Die jeden Tag vor uns gestanden sind. Eine zweite Situation, wo wir ganz ähnlich reagiert haben in einer Gemeinde. Und darum glaube ich, ist es von besonderer Bedeutung, dass eben da die Ältesten sollen beten über dem, der schwach ist. Ich glaube, der Grund dafür liegt nicht darin, dass die Ältesten spezielle Vollmacht hätten. Sondern ich glaube, es geht viel mehr darum, die Ältesten als Leiter zu anerkennen. Der Neid, der Streit, das Hinnenum reden, das Intrigen schmieden, das Zerwürfnis, die in der Gemeinde da waren, die haben das in Frage gestellt. Ihr erinnert euch, anscheinend hat es Leute in dieser Gemeinde, die sehr gerne Lehrer gewesen wären. Die sicher auch ihre Anhänger hatten in der Gemeinde. Oh, wenn der Bruder Samuel redet, der ist ein geistlicher, weiser Mann. Viel besser als unser Pastor. Der kommt viel besser draus. Etwa so ist das zu und her gegangen. Wenn jetzt jemand die Ältesten ruft, um über sich beten zu lassen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man die Autorität der Ältesten als Leiter anerkennt. Und das war wichtig in dieser Situation. Es ist ein Zeichen der Buße. Es ist ein Zeichen der Demut. Das Wort, das im Text mit krank wiedergegeben wird, ist das Wort Asteneo. Das Wort bedeutet im Griechischen krank. Es kann heissen krank, kraftlos, schwach, mutlos. Es kann eine körperliche Krankheit meinen. Es kann aber, und wird in der Bibel auch so verwendet, genauso gut eine geistliche Schwachheit. Es entmutigt sie im Glauben meinen. Dass sich Christen, die in Verfolgung und Anfechtung drinstecken, schwach und kraftlos fühlen, entmutigt. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Wo findet man Hilfe in so einer Situation? Die Antwort von Jakobus: in der Gemeinde. In der Gemeinde findest du Hilfe. Bei anderen Christen. Aber in einer Gemeindesituation, die so zerfahren war wie bei den Empfängern, wo schon so viel um Macht und Einfluss gestritten worden ist, da kann die Einheit nur wiederhergestellt werden, wenn die entsprechenden Personen auch sichtbar umkehren. Darum sind es die Ältesten, die beten sollen. Und darum sollen sie gerufen werden. Das ist ein Zeichen der Demut und der Buße. Auch Salbe mit Öl geht für mich in die gleiche Richtung. Auch da geht es nicht um eine magische Handlung, dass im Öl irgendeine besondere Kraft würde liegen, sondern wenn man jemanden zahlt, ist das ein Ausdruck vom Wunsch, Gott möchte dir wohl tun, Gott möchte dir durch seinen Geist näher sein, du sollst seine Freundlichkeit spüren, sollst mit allen Sinnen wahrnehmen können, dass Gott bei dir ist. Aber es kommt noch etwas dazu. Wenn man jemanden salben will, dann muss man ihm näher kommen. Dreht euch mal schnell zu eurem Nachbarn drehen. Und jetzt nehmt mal eure Hand. Zuerst die eine, dann die andere. Jetzt nehmt ihr eure Hand und jetzt langt ihr dem aufs Gesicht. Langt dem mal ins Gesicht, bitte. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Tönt mal ins Gesicht langen. Jawohl. Gut. Schaut schnell führen. Das ist komisch, gell? Totales Eich. Das ist im Fall echt so. Wir Menschen haben eine innere Schwelle, jemand anderem ins Gesicht zu langen. In Selbstverteidigungskursen zum Beispiel ist da etwas, wo man sehr oft sagt, oftmals braucht es, wenn man sich wehren will, oftmals braucht es gar nicht einen Schlag oder irgendetwas. Oftmals langt es, wenn man einfach die Hand ausstreckt und dem anderen ins Gesicht langt. Ihr müsst nicht einmal zuschlagen. Es langt, weil man schiesst automatisch zurück, wenn jemand einem ins Gesicht langt, geht man retour. Und interessant ist, wenn man das lehrt in so Selbstverteidigungskurs, die Leute trauen sich nicht. Also so Selbstverteidigungskurs für Mädchen lese ich immer wieder, dass wenn es darum ging, zu ginken oder sich zu wehren oder zu boxen oder so, das machen die Mädchen schon. So richtig fest, oder? Aber wenn es darum ging, einfach die Hand auszustrecken und dem anderen ins Gesicht zu langen, da getraut man sich nicht. Das ist etwas Fremdes. Das ist wie eine innere Schwelle, die wir haben. Da kommt mir jemand ganz näher. Und wisst ihr, da, damit man jemanden salben kann, muss man ihm näher kommen. Und wenn mich jemand salben soll können, dann muss ich zulassen, dass er mir näher kommt. Habt ihr schon mal gestritten mit jemandem? Sind ihr schon mal so richtig im Streit gewesen mit jemandem? Ihr nicht, oder? Aber wenn ihr wisst, dann wisst ihr, wie schwierig das es ist, in so einer Situation noch Nähe zuzulassen. Wenn man so richtig verstritten ist mit jemandem, dann ist das schwierig. Wir mögen uns ja dann in der Regel nicht einmal mehr schmecken. Also dann ist es ja schon zu viel, dass der die gleiche Luft atmet wie ich. Der, wo ich mit ihm im Streit bin. Wie viel weniger will man sich denn anfassen, soll man sich denn anlangen können? Und dann noch an so einer eben intimen Stelle, wie vielleicht auf der Stirn oder im Gesicht. Wenn man jemanden salben soll, muss man ihm näher kommen. Um wieder zueinander zu finden, zur gegenseitigen Nähe zu finden, ist das enorm wichtig in der Gemeinde von Jakobus. Weil wisst ihr, nur wenn Christen zusammenheben, sind sie in der Lage, anfechtig und verfolgreich siegreich zu bestehen. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zur Gemeindeleitung ist oder wie dein Verhältnis auch zu uns als Pastoren ist. Aber ich glaube, dass unter Umständen wichtig wäre, wenn du merkst, es ist nicht gut, auch eine Gemeindeleitung zu rufen und zu sagen, betet doch über mir, ich habe falsch gehandelt euch gegenüber. Salbet mich. Nicht, weil ich krank bin. Nicht, weil ich irgendein Gebrechen habe. Sondern, weil es in mir nicht stimmt und ich merke, das ist nicht in der Ordnung. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, den Jakobus sagt, lernt, eure Not gemeinsam vor Jesus zu bringen. Das ist noch gäbig, dass meine Predigten immer drei Punkte haben. So gibt es immer zweimal, zwischen denen gibt es Luft. Merke ich gerade so. Wir haben das nicht abgesprochen, aber ist gar nicht schlecht. Also Jakobus 5,16. Der Jakobus sagt, bekennet doch einander die Sünde und bettet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Eines gerechten Gebet vermag viel in seiner Wirkung. Und dann bringt er das Beispiel von Elia, der bettet hat und es hat 3 Jahre nicht geregnet und er hat bettet und es hat 3 Jahre nachher wieder geregnet. Der Jakobus redet es miteinander an und er sagt, lernt eure Not, auch eure Sünde. Lernt mit dem offen voreinander umzugehen. Seid füreinander da und bringt eure Not und eure Sünde gemeinsam vor Gott. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Statt gegeneinander zu seufzen und zu murren und zu schimpfen übereinander, sollten wir lernen, für und vor allen Dingen miteinander zu beten. Im Text vom vergangenen Sonntag hat der Jakobus gesagt, stärkt eure Herzen. Wie wird denn das Herz stark? Der Hebräerbrief sagt im Kapitel 13, Vers 9, das Herz wird gefestigt durch Gnade. Dort, wo eine Atmosphäre der Gnade herrscht in einer Gemeinde, dort, wo Gnade miteinander bestimmt, wo Barmherzigkeit und Anteilnehmen aneinander herrscht, dort wird das Herz fest. Und wisst ihr, wir haben so oft das Gefühl, Gesetz, Härte und Strenge führen dazu, dass unser Herz fest werde. Ich glaube, dass das komplett falsch ist. Das Gesetz macht das Herz nicht fest. Ich bin nicht gegen Disziplin, gegen dranbleiben und durchheben. Ausharren, das ist ganz wichtig, das braucht es, oder? Ohne geht es nicht. Das ist nicht das, was ich meine. Was ich meine, das ist die Härte, wo man den verurteilt, der Probleme hat. Ich meine die Strenge, die nicht bereit ist, einem Gefallenen eine zweite Chance zu geben. Und ihr Lieben, das ist nicht das, was unser Herz festlassen werden. Was unser Herz festlassen werden, das ist, wenn wir lernen, in einem Umfeld der Gnade leben. In einem Umfeld der Vergebung. Wo ich als fehlerhafter Mensch angenommen bin, trotz meiner Fehler, trotz meiner Schwächen, wo ich gleich getragen werde, wo ich ermutigt werde, dort fasst mein Herz Vertrauen. Wenn wir Menschen sein wollen, wo Gerechtigkeit Gottes durch ihr Leben gewirkt wird, wenn wir Menschen sein wollen, wo in Anfechtung durchheben, wo der Charakter reif wird, dann sind wir herausgefordert, das Umfeld der Gnade zu schaffen. Und der Jakobus macht Mut dazu, indem er sagt, geht offen um mit eurer Sünde. Geht offen um mit eurer Sünde. Wenn es irgendwo einen Ort gibt, wo ich über mein Versagen reden kann, dann sollte es gemeint sein. Oder? Findet ihr nicht auch? Jetzt sind wir ganz still. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, wenn es einen Ort gibt, wo ich über meine Sünde reden kann, über das, was mir Mühe macht, über das, was mir schwerfällt, dann sollte es doch gemeint sein, oder? Weil ihr solltet das eigentlich alle verstehen. Weil ihr ja auch nicht besser seid als ich. Wir sollten eigentlich wissen voneinander, dass wir nur begnadigte Sünder sind. Und wenn es einen Ort gibt, wo ich offen kann über meine Sünde reden, sollte es gemeint sein. Ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Das ist auch ein Punkt in unseren Kleingruppen und Hauskreis, wo dort stattfinden sollte, dass wir offen sind miteinander. Dass wir einander Anteil geben an unseren Fragen und Nöten. Im Hauskreis sollte man sagen, Unsere Kinder machen uns zurzeit Sorgen. Im Hauskreis sollte man sagen können, ich kämpfe gerade wirklich ganz fest mit dem, dass ich mit meinem Chef zu Gang komme. Im Hauskreis sollte man sagen, unsere Nachbarn gehen uns mega, mega auf den Keks. Die sind so mühsam und wir tun uns gerade echt schwer damit, die noch zu lieben. Im Hauskreis sollte man sagen, wenn es im Moment nicht so einfach in unserer Ehe ist. Im Hauskreis sollte man sagen, ich habe Mühe, Gott noch zu vertrauen. Oder Weihnachten stinkt mir total, weil ich Single bin und allein vor einem Bäumchen hocke. Wo kann man so Sachen aussprechen? Wenn nicht in der Gemeinde. Ich mache euch Mut, die Offenheit zu lernen. Vielleicht könnt ihr nicht jedes Mal euer Thema besprechen. Vielleicht ist es daran, dass ihr euch dann ganz mit dem beschäftigt, wo ein von euch angesprochen hat. Aber ich glaube, das ist die Chance, ein Umfeld von der Gnade zu schaffen, wo man, wie der Jakobus das sagt, füreinander beten könnt, damit man geheilt werdet, frei werdet, geistlich gesund werdet. Wo immer du Anfechtung erlebst, ist dein Herz unter Beschuss und das Herz wird verletzt. Die Heilung liegt dort, dass du deinen Schmerz mit anderen teilst und erleben kannst, wie sie dir in Gnade aufhelfen, wie sie mittragen. Vielleicht auch mal einfach mitbrüllen mit dir. Vielleicht auch einfach mal mitbrüllen. Ich habe viele Situationen erlebt, wo ich nicht mehr gewusst habe, was ich in der Seelsorge sage. Da bin ich auch nur noch da gehockt und mitbrüllen mit jemandem. Aber ich glaube, es gibt nichts Besseres als Tränen. Tränen von der Gnade von jemandem erleben zu können. Da brüllt jemand mit mir mit. Ich bin nicht allein. Zur Zeit von Elia haben die, die Gott treu waren, viel, viel Schweres erlebt. Durch den Ahab, den damaligen König. Der Elia war aber der, der wie ein Anwalt für die Treue in Israel eingestanden ist und betet hat. Und genau so sollen wir beten füreinander. Der Ort, wo du Ermutigung und Hilfe finden sollst, ist die Gemeinde. Und da wünsche ich mir, dass die Gemeinde so ein Ort ist. Es gibt Sachen, die man sicher nicht allen sagen kann. Ich bin nicht für Seelenstriptis, wo man sich immer bis auf die Unterhosen abzieht vor allen anderen, nur weil man jetzt gläubig ist. Das ist gar nicht mein Stil. Aber ich hoffe, du hast wenigstens einen Mensch in der Gemeinde, wo du echt sein und ehrlich sein mit ihm. Und fast noch wichtiger ist, dass du so ein Mensch für einen anderen bist. Dass du ein Elia bist für einen anderen. Der Jakobus sagt, eines gerechten Gebet vermag viel in seiner Wirkung. Ich habe für mich in der Predigtvorbereitung gedacht, das Gebet von einem Gerechten vermag nicht alles. Zum Beispiel kann mein Gebet nicht deine Situation verändern. Das kann es nicht. Oder dein Gebet kann meine Situation nicht verändern. Aber manchmal verändert, manchmal kann das die Welt bedeuten. Die Welt. Dass einer für mich betet. Dass einer mir den Arm umhebt und für meine Situation betet. Ihr wisst gar nicht, ihr wisst ja, dass wir schon lange einen Prediger suchen im Wallis. Wir haben lange, lange niemanden gefunden. Jetzt im Moment sieht es sehr gut aus. Wir haben jemanden, wo wir im Gespräch sind mit ihm, was mich extrem freut und auch entlastet. Aber wir wissen gar nicht, wie belastend das da ist, wenn man dringend jemanden haben sollte und man findet niemanden. Und es kommt von allen Seiten ein Nein. Und dann laufst du da zum Eingang rein und dann kommt einem Lydia entgegen und fragt, du, wie sieht es aus? Habt ihr jemanden? Weißt du, wir beten regelmäßig für da. Ja, wegen dem haben wir nicht schneller jemanden gefunden, jetzt im Endeffekt. Aber in dem Moment, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es da poldert im Herzen, was für eine Last da weggeht. Weil man spürt, da betet jemand. Da betet den ganzen Frauengebetskreis. Betet regelmäßig für da. Das tut so gut. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Hast du jemanden, der so an deine Seite tritt? Oder bist du jemandem so jemand? Wir brauchen das Umfeld von der Offenheit und von der Gnade in der Gemeinde, wo wir ehrlich miteinander unterwegs sein können. Dort, wo da der Fall ist, dort sind wir stark. Damit zum dritten Punkt. Können wir die Fenster nochmal öffnen? einen Moment durchlüften. Jawohl. Das Dritte, was der Jakobus sagt, und zuletzt: Nehmt eure Verantwortung aneinander wahr. Achtet aufeinander. Mit dem Ziel, an Jesus dran zu bleiben. Der Jakobus hat seinen Brief ja angefangen damit, dass er Mut gemacht hat, in Anfechtung nicht aufzugehen. Kapitel 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Versuchung erduldet. Nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Glücklich ist, wer in mancherlei Anfechtung fällt. Ja, schön. Aber weisst du, mit denen, die die Versuchung nicht erduldet? Weisst du, mit denen, die aufgehen? Weisst du, mit denen, die gestrauchelt sind, wo der Kampf schwer war? Was ist unsere Aufgabe an denen? Unsere Aufgabe ist, sie zurückzugewinnen. Ihnen nachzugehen. Barmherzigkeit zu üben. Der Jakobus sagt im letzten Vers von unserem Brief: Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Es gibt Situationen, wo Christen den Kampf gegen die Anfechtung verlieren. Wo sie nicht mehr können, wie der Jakobus sagen, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Sondern wo sie vielleicht sagen, ich fühle mich betrogen von Gott. Ich fühle mich hintergangen. Ich kann und will dem Gott nicht mehr vertrauen. Und sie kündigen Gott Freundschaft und gehen weg. Das ist traurig. Aber noch trauriger ist es, wenn Christen einfach tatenlos daneben stehen, so als ob das total egal wäre, dass da einer von Jesus weggeht. Der Jakobus sagt, wo jemand abirrt und von der Wahrheit weggeht, da ist Tod befolgt, da stirbt etwas in der Beziehung zu Jesus. Da geht etwas im Herzen kaputt, da geht etwas in der Beziehung zu Gott kaputt. Und wenn wir das sehen, was sollen wir machen? Der Jakobus sagt, zurückführen. Und bevor man jemanden zurückführen kann, muss man ihm nachgehen. Man muss ihm nachgehen. Ausser der zurückführen kann man nicht, wenn man jemanden hinterher brüllt. Hey! Was machst du auch? Blödsinn! Komm zurück! Funktioniert nicht. Zurückführen kann man nicht, wenn man hinter jemandem nachreiht. Zuerst muss man ihm nachgehen, zu einem hingehen, damit er hören kann. Zweitens muss man sich Zeit nehmen und zulassen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass der andere den Weg eingeschlagen hat? Wisst ihr, wir sind schon mehr als einmal Menschen begegnet, die haben mal einen Anfang mit Jesus gemacht und plötzlich sind sie weggegangen. Und ich habe dann nachgefragt, warum? Warum bist du nicht mehr mit Jesus unterwegs? Erzähl mal, was hat das denn ausgelöst? Bei so manchen Geschichten, die ich gehört habe, habe ich für mich gedacht, ich kann verstehen, dass das, was du erlebt hast, schwer war zum Tragen. Ich kann das verstehen. Ich begreife das. Und drittens, manchmal muss man ein Stück Weg mit dem mitgehen. Und manchmal muss man eine Schleife drehen mit dem. Manchmal muss man ein Stück Weg mit dem mitgehen und eine grosse Schleife drehen. Gell? Sie kannst nicht einfach jemanden, der vor dir steht, nehmen und 180 Grad kehren und sagen, da durch geht es. Sie musst jemanden nehmen und musst einen langen Weg mit ihm gehen. Du musst ihm den Arm um die Schulter legen und musst einen langen Weg mit ihm gehen. Und langsam, säuferlich, eine Schleife drehen. Das braucht Zeit und Geduld, Barmherzigkeit und Liebe. Das ist Arbeit, ich weiss. Und so manchmal denken wir, ich erlebe selber schon genug, ich muss mich doch um mich kümmern, ich habe nicht noch Zeit für den anderen da zu sein. Aber wisst ihr, ich glaube, es lohnt sich, für andere einzustehen, für sie zu beten, ihnen nachzugehen, sie nicht aufzugeben. Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiss nicht, wo ich heute wäre, nach 4 Jahren Drogensumpf. Wenn ich nicht immer wieder Christen begegnet wäre, die mir nachgefragt hätten, die einen Weg gegangen sind mit mir, die mich getragen haben, auch im ganzen Absturz hinein, die mich immer wieder getragen haben und auf Jesus angesprochen haben. Wer das macht und den anderen zurückführt, der bedeckt, sagt Jakobus, eine Menge von Sünden. Weil die Schuld zwischen dem Sünder und Gott weg ist, wo einer durch deine Hilfe bereit ist, die Beziehung mit Jesus zu erneuern. Wegen dieser Hoffnung lohnt es sich, den Dienst der Versöhnung zu tun. Der Jakobus schließt hier seinen Brief. Er hat seine Leute mitgenommen von einem Haufen individualistischer Egomanen hin zu einer Gemeinschaft von Menschen, die miteinander unterwegs sind und die sich gegenseitig beistehen in der Anfechtung, sodass letztlich jeder in seinem Charakter reifen kann, sodass die Persönlichkeit wachsen kann, sodass in ihrem Leben das sichtbar werden kann, was richtig ist vor Gott. Wir alle kämpfen mit Schwierigkeiten. Und wir erleben alle Zeiten der Anfechtung, jeder von uns. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Wie reagierst du auf das? Gehst du einfach auf? Wälzt deinen Frust und Not einfach auf die anderen ab und gibst ihnen die Schuld? Drehst dich nur noch um dich selber? Oder aber bist du bereit, dich von anderen ermutigen zu lassen? Bist du bereit, dir von anderen Mut zusprechen zu lassen? Bist du bereit, anderen einen zu sein, der sie trägt, für sie da ist, für sie betet? Sodass sie den Mut haben, durchzubeissen und dran zu bleiben, auch wenn es nicht einfach ist. Lass mich schliessen mit einer Aussage von Helen Keller. Ich habe die in der ersten Predigt schon gebracht, die Aussage von ihr. Und ich habe gedacht, mit der möchte ich auch abschliessen. Die Helen Keller, die gesund geboren worden ist, als gesundes Mami auf die Welt gekommen ist und nachher durch eine Krankheit taubblind worden ist. Die Helen Keller hat Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, Charakter kann unmöglich entwickelt werden, wenn immer alles nur einfach und ruhig läuft. Nur wenn man Anfechtung und Leiden erlebt, kann die Seele gestärkt, der Blick geklärt, der Ehrgeiz herausgefordert und der Erfolg erlangt werden. Diese Charakterentwicklung gegenseitig zu unterstützen, diese Charakterentwicklung zu begleiten, miteinander, gemeinsam, ich glaube, das ist unser Auftrag, den wir aneinander haben als Gemeinde. Zusammenzustehen, zusammenzuheben und nicht einfach einander aufzugeben oder aufeinander rumzuhacken, wenn einer schwer hat, sondern zusammenzustehen, heben zusammen, heben zusammen. Gott sei Dank musst du diese Entwicklung nicht allein erleben, sondern Gott sei Dank hat es 99 andere, die dich dabei begleiten. Was ist das für ein Geschenk? Das ist ein riesiges Geschenk. Wer hat die Gemeinde im Rücken? Ich denke, sie, meine Kollegen, die auch schwer haben, der eine oder der andere, die erleben Ähnliches wie ich auch. Aber ich denke immer, Mann, ich habe eine Gemeinde. Sogar zwei Gemeinden. Jetzt. Wo mir an der Seite stehen. Ich bin nicht allein. Fast 200 oder über 200 Leute, wo ich anrufen könnte, wenn ich ein Problem habe. Gestern Abend ist Happy Day gekommen. Wer hat Happy Day geschaut? Also, aber ihr kennt Happy Day, oder? Da habe ich so für mich gedacht, das sind ja blöde Gedanken, gell? Da habe ich so für mich gedacht, wenn jetzt ich irgendeine Not hätte oder so, würde ich meine Gemeinde bei Happy Day anrufen und mich anmelden? Da habe ich wirklich gedacht, das ist blöd, ich weiss schon, aber manchmal ist es ein Seich. Jetzt müsst ihr hören, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, Happy Day, die würden die Anfrage nie nehmen. Die würden die Anfrage nie annehmen. Wisst ihr warum? Die würden sagen, ihr seid so viele Leute. Ihr habt so viel Geld zum Beispiel. Ich hätte gesagt, wenn ich jetzt kein Geld mehr hätte oder wenn ich jetzt eine finanzielle Not hätte, würde ich meine Gemeinde bei Happy Day anrufen und dann würden wir da sammeln. Dass ich zum Beispiel auch so einen Schlitten überkäme, die eine behinderte Frau, die da war. Ich habe gedacht, Happy Day würde Nein sagen. Die würden sagen, ihr seid 200 Leute, ihr seid Leute genug, um dem Rohner zu helfen. Und recht hättet ihr. Hättet recht. Nicht jetzt, dass ich einen neuen Schlitten will oder irgend so. Es gibt schon Sachen, die ich gerne will. Da könnt ihr mich gerne fragen nachher. Nein, nein. Aber um was mir geht, ist, für das ist doch gemeint da. Für das ist doch gemeint da. Um den anderen zu helfen, um den anderen zu unterstützen, um gemeinsam unterwegs zu sein. Und was ist das für ein Geschenk? Dass wir nicht im Schweizer Fernsehen anrufen müssen. Und uns von wildfremden Menschen helfen lassen. Sondern dass wir den anderen haben. Amen. Jetzt hören wir ein Lied, wo uns Stefan